the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
Diese schwachen Versuche von dir zu pfeifen, ne?
Ich kann halt wirklich null pfeifen, aber anscheinend immer noch ein bisschen besser als du, lieber Philipp, oder auch Thilo Mischke, unser Gast heute. Denn ja, es ist wieder soweit, eine neue Runde Oscars Liste. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe. Das sollte eine Tröte sein für Konfetti und
Fanfaren. Die war besser als dein Pfeifen, also.
Danke, ich kann halt einfach null pfeifen. Das wird eine große Aufgabe sein. Sollte ich endlich genug Geld haben im Leben, irgendwann, damit ich keine Sorgen mehr habe über wichtige Dinge, werde ich das Pfeifen lernen mit all meiner Zeit und Kraft. Aber das wird nur einen kleinen Teil dieses Podcasts einnehmen. Denn kurz zur Erklärung, das, was ich gerade gepfiffen habe, das ist die Titelmelodie unseres heutigen Films. Des Films, der den Namen trägt, den Titel trägt, Die Brücke am Kwai. Und das ist kein Kriegsfilm, wie es vielleicht die Vermutung nahelegen möchte. Ich überlege gerade, das klingt gar nicht nach Kriegsfilm. Aber Die Brücke am Kwai kennt man ja schon vom Hören sagen ein bisschen, oder? Ging es dir ähnlich,
Philipp? Nein, aber okay. Ich habe direkt gelesen, spielt im Zweiten Weltkrieg, und dann dachte ich Kriegsfilm. Aber ist es ja.
Okay.
Dem Genre nach zumindest nicht.
Ich weiß auch nicht warum, aber Die Brücke am Kwai spielt in meinem Kopf auf einer Ebene mit Apocalypse Now oder ähnlichen. Irgendwie, also vom Stellenwert eines Kriegsfilms. Aber es ist ja kein Kriegsfilm, sondern ein Abenteuerfilm. Warum das ein bisschen absurd ist, das erzählen wir gleich im Gespräch mit Thilo. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal ein großes Danke dafür, dass er mitgemacht hat. An dich, Thilo, wenn du das persönlich hörst, dass du mitgemacht hast. Es war ein tolles Gespräch. Wir nehmen das jetzt hier gerade auf. Nachdem wir mit ihm gesprochen haben, etwas sehr verwirrend, wir sind Zeitreisende und machen das jetzt schnell davor. Und ja, Philipp erklärt euch ganz kurz, was in diesem Film passiert. Denn es ist eine Ouvertüre an Länge wieder. 160 Minuten, 2,5 Stunden, knapp 3 aufgerundet. Es wird ein extrem langer Film mit extrem vielen Dialogen und einem großen Knallerfinale. Deswegen die Challenge an dich, Philipp. Erklär diesen Film, fass ihn zusammen. In 60 Sekunden.
Okay, also es spielt im Zweiten Weltkrieg und die Japaner wollen da eine Bahnstrecke von Burma, das ist heute Myanmar, nach Thailand bauen. Und da fehlt ihnen eben noch eine Brücke über den Kwai. Und damit ist ein japanisches Militärlager beauftragt. Die brauchen aber alle menschlichen Ressourcen, die haben. Deshalb nutzen die eben auch alle ihre Gefangenen. Und das sind vor allen Dingen Engländer. Deren Kommandant Colonel Nicholson... Colonel Nicholson, findet es eigentlich nicht so geil, dass auch die Colonels, auch die Kommandanten mithelfen sollen. Beruft sich da auf die Genfer Konvention und dann gibt es einen riesen Disput, der am Ende dazu führt, dass die Engländer eine eigene Brücke bauen, nur viel schneller. Die Brücke ist auch top, da vertragen die sich dann am Ende mit den Japanern. Aber weil es eben Krieg ist, geht am Ende doch alles schief. Es gibt einen riesigen Kampf, weil andere Engländer, andere Amerikaner, die Alliierten diese Brücke auch sprengen wollen. Colonel Nicholson ist aber einfach sein Lebenswerk, er will das verhindern. Am Ende ist er die Person, die auf den Zünder fällt, in dem Moment, in dem er stirbt. Und diese ganze Ironie führt halt am Ende dazu, dass die Brücke in den letzten Filmminuten dann explodiert.
Unfassbar schön zusammengefasst. Im Hintergrund hört ihr ein paar Explosionen. Gemacht wurde dieser Film von David Lean, dem Michael Bay, der 50er, wie Thilo es so schön gesagt hat. Und ein Mann, über den wir ganz kurz sprechen müssen, bevor wir ins Gespräch starten. Denn er war mal wieder ein Vorbild. Wir hatten schon paar Regisseure, die für heutige Legenden, die noch leben, große Vorbilder waren. Und David Lean, Fun Fact, der ist in Croydon geboren worden. Das ist ein Stadtteil von London. Und in Croydon habe ich mal Sharknado 5 mitgedreht. Das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, aber kurzer Fun Fact. David Lean auf jeden Fall ist ein Vertreter des Piktorialismus und war einer der ersten Regisseure, der nicht nur Momente festhalten wollte, sondern mit Bildern ganze Symboliken herstellen wollte. In diesem Fall ist es die Brücke am Kwai, die sogar im Titel vorkommt. Und wen hat er so inspiriert, Philipp?
Mr. Steven Spielberg.
Mr. Steven Spielberg, Ridley Scott, Martin Scorsese und Stanley Kubrick, das so sind nur ein paar Namen. Oh. Echt crazy, welche Männer er alle betört hat. Aber Er hat nicht nur Männer betört. Er hat nämlich auch ein paar Frauen betört. Findige Zuhörer werden wissen, dass es ein Running Gag ist, dass wir in diesem Podcast immer wieder entblößen, wie, ja, sagen wir mal, betthüpfrig unsere vor allem männlichen Regisseure und Darsteller sind. Und David Lean war ebenfalls ein Womanizer. Und, kleine Quizfrage zwischendurch, die nicht ganz so witzig ist, weil wir das schon zum zweiten Mal aufnehmen und du weißt, die Antwort ist, wie oft war David Lean verheiratet in seinem Leben?
Also es sind normalerweise 3-mal und wir haben eben schon spekuliert, es müssen mehr sein. Und da lag einfach das Doppelte auf der Hand und das sind 6 verschiedene Frauen.
Sehr gut, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. David Lean war 6-mal verheiratet und sein Co-Autor und Mitproduzent Norman Spencer hatte mal gesagt, dass er ihn immer als großen Womanizer kennengelernt hat, wahrgenommen hat und zu seinem Wissen hat er mit über 1000 Frauen das Bett geteilt. Verrückt, oder?
Das ist so heftig,
und
ja.
Es gibt kaum größere Womanizer auf diesem Planeten, aber einen haben wir gefunden, nämlich Thilo Mischke, der jetzt mit uns spricht in der Gegenwart, Vergangenheit, Plusquamperfekt.
Für euch in der Zukunft.
Dann erstmal ein herzliches Willkommen an Thilo Mischke und auch an dich, Philipp. Danke, dass du wieder da bist als Partner. Cool, dass du da bist. Die meisten dürften dich kennen von deinem Erfolgsroman in 80 Frauen um die Welt. Ich habe mal gelesen, dass es dir sehr unangenehm ist, wenn das nochmal angesprochen wird.
Es ist das einzige Unangenehme daran ist, dass ich gefühlt, besonders in letzter Zeit, ich habe glaube ich 100.000 Mal dieses Gespräch geführt, wie dieser Titel entstanden ist. Ich war jetzt letzte Woche bei Finn Kliman im Podcast und da war auch die erste Frage irgendwie, wie ist dieses Buch passiert, und ich habe sehr oft erklärt, dass ich habe einfach die Geschichte sehr oft erklärt, deswegen ist es mir nicht zwingend unangenehm, es ist eher so, dass es einfach berechtigterweise, ich muss mich natürlich dafür rechtfertigen, deswegen ist berechtigterweise, es ist halt so ein bisschen nervig, also langsam geht es mir auf den Keks, also ich habe halt auch nicht bei Schulmädchenreport mitgemacht, sondern ich habe halt ein Buch mit einem beknackten Titel geschrieben. Aber ist okay. Also, es ist nicht, dass ich das bereue oder schäme mich, dass ich dieses Buch geschrieben habe, sondern der Titel ist halt kacke. Aber der war es auch schon vor 10 Jahren.
Kevin stellt oft nervige Fragen.
Ist okay.
Das wollte ich kurz dazwischen schieben.
Aber hey, wer Grimme-Preis nominiert ist, mal wieder dieses Jahr für rechtsdeutsch-radikal, Christian Lüth gefällt das, der darf auch mal einen Seitenhieb einstecken.
Ja, der darf auch mal ein Buch mit einem sexistischen Titel schreiben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, lustigerweise, Philipp, wir hatten ja in der letzten Episode erst den Film In 80 Tagen um die Welt. Der hätte es auch ganz gut reingepasst, ja. Aber es wäre dann eine Nervfolge durch und durch gewesen für Thilo. Deswegen zum Film Die Brücke am Quai. 30. Oscar-Film, kleines Jubiläum für uns und für die Oscars. Und ja, ein Film, der dich emotional mitgenommen hat, Thilo, Fragezeichen, weil Thema ganz passend.
Also ich habe den Film jetzt auch nochmal geguckt, natürlich vorbereitend für diesen Podcast. Ich kann mich erinnern, dass ich den mit meinem Vater mal als Kind gucken musste und ich weiß, dass er mich als Kind erheblich mehr mitgenommen hat, als jetzt nochmal 30 Jahre später als Ultra-Blu-Ray-HD-Version. Also ich war erstaunt, wie lang sich diese 161 Minuten 1000-fach Oscar-prämierter Film anfühlen können.
Genau, ich wollte dich mal fragen, fandest du den komplett, ich sag's mal, ein bisschen übertrieben langwidrig, oder fandest du, dass Teile davon wirklich schnell vergingen und der dann aber vorne oder hinten raus erstmal ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat?
Ich habe das Gefühl, dass der Film tatsächlich eine 140-minütige Exposition hatte und dann in 10 Minuten sein Feuerwerk abgezündet hat. Also der ist ein bisschen wie diese 300 € Lidl-Feuerwerke, die man sich kauft, die sehr teuer sind, sehr aufwendig sind und dann sind sie aber trotzdem nach 20 Sekunden vorbei. Und so kam mir dieser Film vor. Weil das Ende ist tatsächlich wirklich intens. Also so die Spannung ist da gut erzählt, aber du musst dich auch da durch 15-minütige Dialoge durchkämpfen, bei denen eigentlich schon nach 2 Minuten klar ist, worum es geht, und du einfach nochmal in Frage gestellt wirst, ob der eine Soldat jetzt wieder zurückfliegt nach Burma. Oder sehr langwierige Aufnahmen von Flughunden, die erstaunlicherweise wie ein Vogel klingen, weil das hab ich nicht verstanden, warum die Flughunde, was ja Säugetiere sind und keine Vögel, dann wie so Krähen klingen, die losfliegen. Also so, das sind sehr elegisch ausgeführte Dialoge und Szenen, die natürlich in ihre Zeit passen, aber nicht mehr ins 21. Jahrhundert.
Ja, es war, ja, du hast vollkommen recht, eine Zeit, wo man das Kino mal ein bisschen ausspielen wollte. Also es war einer der ersten Filme, der auch wirklich im Kino richtig krass gewirkt hat. So, wir waren jetzt nicht im Kino, sondern nur im Heimkino. Und da finde ich aber auch, also die haben ja teilweise Ouvertüren am Start. die das untermalen. Ich habe gelesen, dass sie für diese Brücke, also die Brücke haben sie ja nachgebaut und das war alles echt. Dafür haben sie schon Monate vor dem eigentlichen Drehstart gestartet und einen Großteil des Budgets reingehauen. Ich glaube dann, wenn du merkst, okay, die Hälfte des Budgets oder whatever ist erstmal für die Brücke draufgegangen, dann musste irgendwie, und das war für die Oscars damals üblich, dass du das mit vielen Dialogen füllst, damit der lang wird, der Film, ausgleichen, damit das auch ein Oscar-Kandidat wird.
Ich dachte irgendwie, ich war auch überrascht, auch Alec Guinness, ich hatte völlig vergessen, dass Alec Guinness mitspielt und ich glaube, die meisten kennen Alec Guinness einfach als Obi-Wan Kenobi, obwohl der mehr geleistet hat, als Obi-Wan Kenobi zu sein. Aber das war so lustig, weil ich immer die ganze Zeit dieses Obi-Wan-mäßige schon in dieser Rolle von 1900, von wann ist der Film? 59 oder so? Oder 56?
56, ja.
56. Ja, genau. Du siehst einfach schon Obi-Wan da drin mit diesem, dieses schnippische Gucken und dieses so, dieser nette, der nette Typ einfach. So, und das fand ich irgendwie auch ganz witzig, weil ich habe mich versucht zu erinnern, aus welchen anderen Filmen ich Alec Guinness noch kenne. Und beschämenderweise eigentlich habe ich bestimmt ganz viele Hammer-Filme mit meinem Vater früher geguckt, wo der bestimmt auch mal mitgespielt hat. Aber erinnern kann ich mich nur an Obi-Wan.
Du passt so ziemlich gut in diesen Podcast rein, weil wir eigentlich auch immer nur die Leute kennenlernen, die auch wirklich in dem besten Film jeweils mitgespielt haben, der jeweiligen Oscar-Season. Und wir dann immer wieder die erstmal neu kennenlernen müssen und dafür von den Zuhörern schon ein paar Mal angemacht wurden, weil man die Legenden ja kennen muss. Aber Alec Guinness auch, ich bin ein Kind der 90er, nee, Star Wars ist 80er, aber es war einer der ersten Filme, die ich gesehen habe und ja, das ist mein Lieblingsfilm mit ihm. Wie ist es bei dir, Philipp?
Ja, ist auch ein großer Typ, ne? Der hat wurde zum Ritter geschlagen, also er war dann mittlerweile Sir Alec Guinness. Der hat einen Ehrendoktortitel von Oxford und Cambridge bekommen und hat auch nochmal einen Ehrenoscar bekommen. Und ich musste auch an Star Wars denken. Ich fand, der hat auch noch ein bisschen so die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Also alles, was er gesagt hat, war zumindest in der ersten Filmhälfte Regel. Natürlich war er auch das Oberhaupt. Ja. Aber trotzdem hat man einfach gemerkt, was der sagt, ist richtig und was der sagt, hat Hand und Fuß und alle sollten genau das machen, was er sagt. Man muss aber auch sagen, dass er selber, wie so oft, das haben wir jetzt sehr oft in den letzten Folgen auch schon gehabt, dass Darsteller mit ihrer Leistung gar nicht so zufrieden sind, aber im Nachhinein total gelobt werden. Und da hat es anscheinend immer gewechselt. Mal war er zufrieden, dann war er wieder nicht zufrieden.
Ja.
Und genauso wie bei Obi-Wan Kenobi hatte er eben wirklich Probleme mit seiner Darstellung und hat dann auch oft komisch auf Autogrammwünsche reagiert, weil er einfach wirklich selber nicht ganz happy war damit, was er da geleistet hat.
Ich meine, so als Sir Alec Guinness, das ist ja auch irgendwie so, ich glaube, wenn ich irgendwie so ein Autogrammjäger in den 60ern gewesen wäre und auf den zugegangen wäre, hätte ich mich das gar nicht getraut, weil früher war das, glaube ich, auch noch viel mehr so, dass der Schauspieler die Rolle ist. Also, weißt du, so wenn du auf den zurennst bei den Oscar-Verleihungen und dann ist der eigentlich ja ein Soldat, der oder ein, ich weiß gar nicht, welchen Rang er da hatte, Offizier irgendwas. Sag mal, habt ihr eigentlich diese letzte Szene verstanden, woran der dann gestorben ist?
Der wurde, es gab noch den einen Typen, den Sergeant, Lieutenant, was für immer, was für einen Rang der auch immer hatte, aber der hatte noch einen Granatwerfer.
Hawkins, glaube ich,
mit
ne?
dem er.
An dem Major Warden,
der
ja.
noch deine letzte Granate geschmissen hat, damit seine Leiche dann schlussendlich auf den Zünder fliegt, weil er aus freien Stücken wohl den. Aber da brauchst du auch viel Gottvertrauen, dass du dann so zielst, dass die Leiche von dem Typen auf dem Zünder landen muss.
Ich weiß wahrscheinlich nicht, war das gar nicht.
Ich glaube nicht, ja. dass es beabsichtigt war, sondern es war, ich fand nur so seltsam, wie der gestorben ist. Diese Handgranate ist dann neben ihm eingeschlagen und dann hat man irgendwie erkannt, am Kopf waren so rote, hatte der so Splitter, glaube ich, und dann ist der so ultra theatralisch auf diesen Zünder gefallen.
Ja.
Was eigentlich, wie man das mal alles erzählt, wie beknackt das auch klingt.
Es sah auch ein bisschen beknackt aus.
Ja. Aber ich fand das hatte eigentlich was Cooles, weil ich fand, das hat so ein bisschen die Absurdität der Gesamtsituation gezeigt. Er fällt ja auch wirklich so auf diesen Zünder von diesem Sprengkopf, der dann im Endeffekt die Brücke sprengt. Und es zeigt einfach, wie absurd da alles ist, dass da gerade Engländer töten, weil Engländer für Japaner eine Brücke gebaut haben. Und was dieser Krieg im Endeffekt für einen komischen Mikrokosmos in diesem Moment da geschaffen hat. Auch einfach diese Absurdität des Krieges. Fand ich dadurch noch ganz gut, dass der dann auch so völlig affektiert auf diesen Zünder draufgefallen ist.
Der Arzt hat es ja eigentlich ganz gut zusammengefasst. Der absolute Wahnsinn.
Madness. Und
dann ist der Film vorbei. Wie so eine Bergdoktor-Folge.
Ja, das ist ein guter Cliffhanger. Aber der eigentliche Wahnsinn war für mich nicht nur, dass er auf den Zünder gefallen ist, sondern dass der Brückenbauer, der englische Offizier, dann plötzlich völlig Feuer und Flamme für dieses Projekt war und auch so blind vor Wahn war, dass er gar nicht mehr verstanden hat, warum die jetzt gesprengt werden soll, weil der Feind damit stark getroffen werden soll. Irgendwie schön, dass er den Krieg vergessen hat und diesen Idealismus in die Brücke gepackt hat, aber für einen Mann, der ein Vierteljahrhundert in der Army war, auch, ich weiß nicht, ob es unrealistisch ist, aber
voll.
Ich fand es ganz komisch.
Also es wurde auch erzählerisch gar nicht aufgenommen, dass der eigentlich, also wahrscheinlich sollten wir verstehen als Zuschauer, der ist irre geworden über diese Situation und hat dann irgendwie den Bezug zur Realität verloren. Aber das hast du als Zuschauer dieses Films, ich weiß nicht, ob man es 1957 oder im Jahr 2021 verstanden hat, aber man hat es nicht mitbekommen. Das war dann nur so ganz am Ende an diesem Fluss. Im Übrigen, wie irre eigentlich auch, das wurde ja ein echter Zug in diesen Fluss gekippt.
Yes.
Wie irre eigentlich, das wäre heute überhaupt nicht mehr möglich, einfach auf Sri Lanka, wo dieser Film ja gedreht wurde, einfach so einen Zug in so einen Fluss fallen zu lassen und dann da, ja, ist halt ein bisschen Öl, ist ein bisschen so Kohle, der mockert da so ein bisschen rum, ist egal, ist für einen Film. Das fand ich auch irgendwie so irre.
Ich war auf TripAdvisor unterwegs und da meinte sogar ein Local, dass, dass sogar noch Teile des Zuges da teilweise, wenn Ebbe bzw. wenn der Wasserstand nicht so hoch ist, da gesehen werden können. Das ist so ein Touri-Ding auch noch.
Ja. Ja, scheinbar ist das offensichtlich, verliert dieser Fluss ja über Nacht sehr viel Wasser, haben wir ja gelernt durch diesen Film. Warum auch immer, wird auch nicht erklärt.
Regenzeit.
Aber sonst, ich meine, sonst so als Film seiner Zeit natürlich mega, total krass. Also ich kann mir vorstellen, wenn du so im Kino sitzt, CinemaScope guckst, irgendwie vorher noch Nachrichten im Kino geguckt und dann kommt dieses Epos, diese Landschaften. Ich meine, im Prinzip, als ich das geguckt habe, hat mich das auch wirklich an meine zweite große Leidenschaft im Leben erinnert, an Traumschiff gucken. Das war ja dann auch so für die meisten Leute so eine Reise dorthin.
Absolut.
So, ja. Dass die Burmesen alle aussehen wie Inder, wurde wahrscheinlich dann nicht in Frage gestellt, weil der ja eben in Sri Lanka gedreht wurde. Aber das ist so, das muss total cool gewesen sein, diesen Urwald auch zu sehen, den sie offensichtlich im Hotelgarten gefilmt haben, weil so sieht ja, also auch wie die durch den Urwald laufen, total bekloppt. Irgendwie so diese eine Szene, wo dieses Geheimteam durch den Urwald läuft und du siehst eben so einen Weg und die laufen so neben dem Weg und hauen sich so durch trockenes Bambus so durch, wo du so denkst, so voll irre.
Ja, du bist ja
oder die große Gefahr der Blutegel. Wo du so denkst, so, das sind halt Blutegel. Also so, ich meine, Malaria ist jetzt irgendwie gefährlich, also das ist also, aber da habe ich auch was Neues gelernt, mit einer Zigarette Blutegel entfernen. Ein Grund, wieder mit dem Rauchen anzufangen.
Wie hast du es gemacht?
Ich habe die sind irgendwann abgefallen, wenn die voll gesogen sind.
So lange hast du gewartet?
Außerdem sieht das ja naja, die stören ja nicht und die haben ja auch Hunger.
Ja gut, du hast eine begrenzte Menge an Blut. Ich weiß nicht, wie viel Blutegel du da teilweise hast, wo du rumkriegst.
Familie
Egel hängt am Rücken. Also du hast halt so 2-3 Blutegel hat man abends, wenn man dann die Socken auszieht. Und die sind ja schon auch coole Tiere. Und die kannst du ja auch einfach abziehen. Da muss es jetzt wirklich, also die sind ja weder gefährlich, noch sind die giftig, noch sind die eklig. Die hängen da halt und das. Also wenn du sie abziehst, dann hast du halt das Problem, dass du ganz lange aus der Stelle rausblutest. Das ist so das einzige Problem, weil die ja da so in deine Wunde kotzen, die ja so einen Blutverdünner rein.
Geil. Und das tut gar nicht weh? Absolut nicht?
Überhaupt nicht.
Das müssen wir aber dazu sagen, also Thilo ist nicht nur ein großartiger Journalist, sondern auch ein großer Insektenfreund. Und deswegen, fair enough, er mag jedes Insekt, das alle anderen auch nicht mögen. Das steht nicht zur Debatte.
Das möchte ich bitte, aber es gibt auch Insekten, die ich nicht so nah an meinen Körper lasse, wenn ich im Urwald bin. Also ich erkenne dann auch schon die Gefahr von anderen Insekten. Nur beim Blutegel weiß ich eben, es ist gut gegen Rheuma. Und Kopfschmerzen.
Aber es war wohl so, dass die Dschungelszenen teilweise auch im Studio nachgedreht wurden. Das haben die dann nachgebaut, aber die Blutegel waren echt.
Das hast du auch gesehen. Also das waren wirklich echte Blutegel, ja.
Würde das heute als...
Aber die werden...
Würde das heute als Tierquälerei durchgehen? Ich weiß nicht mehr.
Auf jeden Fall.
Wir hatten letztens einen Zirkusfilm im Podcast und der würde heute gar nicht mehr funktionieren. Also da wurden extrem viele Tiere benutzt. Da würde Peter heute dreimal sich auf den Weg schmeißen. Aber würde das heute schon Probleme machen, wenn du Blutegel wegbrennst mit Zigaretten?
Auf jeden Fall, denke ich. Also viel schlimmer sind die Aufnahmen mit den Flughunden, um nochmal auf die zurückzukommen. Einfach mal so 20.000 Flughunde am Tag aufzuschrecken, ist auch auf jeden Fall nicht so gut für die Herzen dieser armen Tiere. Also ich glaube, von Zügen, die in Flüsse geschmissen werden, über Flughunde aufscheuchen und Blutegel, ich glaube, generell wäre der ganze Film eigentlich, das ganz viel geht nicht, also dieser Rassismus gegen Japaner, dass das irgendwie diese Trottel sind, was einfach auch nicht der Wahrheit entspricht. Also so Japaner, ist halt das japanische Militär ist, glaube ich, besonders zu dieser Zeit im Zweiten Weltkrieg, eines der krassesten Militärs gewesen, die es überhaupt gab. auch dieses so, die, also es, war, es gab ganz viele so Seltsamkeiten, auch dieses, dass die Engländer, ich habe diesen Krieg auch gar nicht so verstanden, warum Engländer in Thailand, die Thailand war ja immer neutral, das hat sich jetzt ja ein bisschen so die Schweiz Südostasiens, an der burmesischen Grenze mit Japanern kämpfen. Das muss auch ein sehr seltsamer kleiner Konflikt gewesen sein.
Vor allem hieß es dann ja auch noch, dass der Befehl aus Singapur gekommen ist, dass sie sich festnehmen lassen sollen, was auch nicht weiter erklärt wurde. Wahrscheinlich wurden die stationiert, die Engländer in Singapur, aber es war mit so einem Nebensatz nochmal Land ins Rennen geworfen.
Ja.
Das war relativ lustig.
Aber man merkt schon, wie die Engländer sich da wirklich erhoben haben, ne? Also das Selbstbild quasi erhoben haben, weil auch diese englische Station, aber halt alles super geordnet, alles, wenn gespielt wird, dann werden irgendwelche Soldaten Kriegsspiele gespielt, die dann wahrscheinlich doch noch irgendwas für die Ausbildung bringen. Alle laufen immer in Reihe und Glied und dann bist du bei den Japanern und die sperren halt einen sehr wichtigen Charakter, sperren die halt in so einer, wie wird das da genannt? Der Ofen, glaube ich,
ne? Der Ofen, genau, ja.
Im Ofen, das ist so eine Wellblechhütte ein. Und da ist irgendwie gar nichts geordnet. Und immer wenn man die Japaner sieht, dann bauen die an der Brücke, wo gerade wieder ein Balken runterfällt. Das also, fällt schon auf, wie die sagen wollen, guck mal hier, die Japaner kriegen es gar nicht hin, aber jetzt kommen wir Engländer und bauen halt die Brücke und sie steht.
Also durch mein Studium der japanischen Sprache musste ich mich natürlich auch mit der japanischen Geschichte auseinandersetzen. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Japaner extrem gut foltern konnten. Und den Deutschen nichts nachstanden in der Perversion der Foltermethoden und der medizinischen Untersuchungen in ihren Straf- und Gefangenenlagern. Was allerdings komplett falsch ist, ist, den Japanern auch abzusprechen, mit Holz zu arbeiten. Also wenn ein Volk auf der Welt beherrscht, Holz zu verarbeiten, dann sind es leider die Japaner. Oder nicht leider, sondern es sind einfach die Japaner.
Eben. Also vielleicht wäre es auch keine Wellblechhütte gewesen, sondern Realität dann eher eine Holzhütte.
Eine Holzhütte, ja. Und sie hätten auf jeden Fall ihn auch so gefoltert, dass der auch tatsächlich mit schweren PTBS-Störungen wieder versucht hätte, diese Brücke aufzubauen.
Er war extrem schnell wieder fit, ne? Ja. Also er hatte seinen sehr heroischen Walk, wo er von seinen Soldaten empfangen wurde und besungen wurde, salutiert wurde. Aber irgendwie eine Szene später hat er wieder Farbe im Gesicht gehabt, wieder gut Kilo auf den Rippen und konnte direkt die Brücke konstruieren, mehr oder weniger. Der Saito, der General Saito basiert ja auch auf einer echten Figur, auf einem echten General Saito, und der war ironischerweise das komplette Gegenteil. Also der wurde dafür geachtet, dass er absolut weise und barmherzig gehandelt hat und eigentlich immer verhandeln wollte zwischen den Nationen. Und so absurd eigentlich, dass man das so verzerrt und dass es vor allem damals völlig egal war. Und bei der Oscar-Diskussion war das auf jeden Fall auch keine Diskussion, ob man hier eine ganze Kultur verzehrt.
Das fällt ja auch genau in diese Zeit rein, in der in den USA dieser große Japaner-Hass existierte, wo es ja auch Internierungslager in den USA gab, in die Japaner rein mussten. Also ich glaube, jeder, der die Geschichte von dem, wie heißt er? Nicht Chekhov von Star Trek, der Japaner, der Schauspieler.
Ich bin bei Star Trek echt raus.
Ich weiß, welchen du meinst, aber...
Genau, der erzählte ja dann auch irgendwann diese Internierungslagergeschichte in den USA, obwohl er eigentlich schon ein ziemlich bekannter Schauspieler war zu der Zeit. Und es passte eben in diese Zeit, dass man Japan scheiße findet, Japan schlecht dastehen lässt, Japan schrecklich findet. Und das war erstaunlich, ein erstaunlich propagandistischer Film am Ende. Insbesondere, weil du erzählt hast, dieser General Saito basiert eben auf diesem echten General und dieser Colonel, dieser englische, basiert ja auch auf einem echten englischen Colonel. Und da gibt es diese, ich glaube, wir haben alle dieselben Wikipedia-Einträge zur Vorbereitung dieses Podcasts und IMDb-Einträge gelesen, dass der Saito sogar 1975 nach dem Tod oder in der Mitte der 70er des britischen Soldaten, also oder Lieutenant, sogar nach England gefahren ist und nochmal am Grab ihm so eine Ehrerbietung gegeben hat, was für ein toller Soldat ist, weil was man glaube ich nicht vergessen darf in diesen Kriegen, zumindest wenn wir jetzt mal die Deutschen ausklammern, war es ja schon so, dass die japanische Armee, die britische Armee, dass die ja schon diesen Kodex auch immer hatten, also so die kaiserliche Armee eben immer im Sinne des Kaisers gehandelt, aber eben anerkannt hat, wenn andere Soldaten heroische Leistungen vollbracht haben und erstaunlicherweise eben das Betonen der Genfer Konvention durch die britischen Soldaten, also es ist halt so. Also es ist so auf jeden Fall kein historisch verbriefter Film. Da gibt es andere Kriegsfilme, die, glaube ich, besser funktionieren und ein realistischeres Bild eines Kriegs auch im Urwald darstellen.
Ich finde interessant, dass du sagst, dass das jetzt auch in die Zeit passt, weil ich war ein bisschen überrascht. Man kennt das aus dem Zweiten Weltkrieg, gibt es ja eben diese propagandistischen Filme. Da sind die bösen Italiener, die bösen Japaner und die bösen Deutschen, also quasi der Drei-Mächte-Pakt, der da als Feind dargestellt wird. Jetzt ohne Wertung natürlich, es geht jetzt nur darum, wie die Darstellung halt ist. Und ich war überrascht, weil wir sind ja jetzt schon über 10 Jahre nach dem Krieg, nach Kriegsende. Und das ist trotzdem, vielleicht gar nicht auf dem Krieg basierend, aber für mein Gefühl schwang das noch daraus so extrem mit. Und dann dachte ich mir, okay, aber es gibt ja dieses Dorf von diesen freundlichen Japanerinnen, die den, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber auch ein Sergeant eben wieder so aufpäppeln.
Das sind aber glaube ich, Burmesen, oder?
Also Burmesen, Thailänder, das ist irgendwie ein bisschen schwammig da, wo sie sich gerade befinden. In einem Artikel steht Thailänder.
Genau, aber selbst das ist ja wieder, also es wirkt dann fast sexistisch, dass eben die Frauen keine groß genug Gefahr sind, als dass sie wirklich als Feinde dargestellt werden müssten oder als Trottel, wie es aber jeder Mann, der quasi mit dem Krieg verwoben ist, in dem Fall dargestellt wird. Die Frauen sind halt eh hilflos, können den Sergeant dann nur aufpäppeln, geben eine neue Kleidung, machen den wieder fit. Und auch da hat man das Gefühl, klar, die Frau ist keine Gefahr, sie muss nicht als Feind dargestellt werden. Also selbst das würde ich nicht als Argument dagegen sehen.
Und was noch hinzukommt, ist, dass das natürlich auch so eine krasse Geschichtsverkettung ist, weil mir natürlich jetzt auch gerade während wir darüber reden einfällt, warum da die Japaner sind. Die Engländer hatten ja Burma besetzt. Das war ja, also da gibt es ja von George Orwell dieses Tagebuch aus Burma, wie schrecklich das da ist. Und das Einzige, was man da machen konnte, war Gin Tonic trinken gegen Malaria. Und im Prinzip müsste das eigentlich andersrum sein, dass die Japaner im Sinne der Burmesen die Befreier sind von der englischen Kolonialherrschaft. Also eigentlich müssten die burmesischen Frauen eine größere Gefahr für die Engländer darstellen als die Japaner. Also es ist ganz, also man sieht eben, oder wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, das ist so ein Werkzeug, um eben diese Kolonialkräfte auch als was Positives, also auch nochmal ein Beispiel dafür, was heute nicht mehr funktionieren würde. Also du würdest ja niemals auf die Idee heute kommen, einen Film zu machen, wo du das Gefühl am Ende hast, gut, dass dieses Land kolonialisiert wurde von den Engländern.
Ja, du könntest es versuchen, absolut, aber es würde nicht mehr durchkommen. Ich glaube, es gibt noch einige, die so denken, aber es würde halt, das ist ja mal das Interessante bei Oscar-Filmen, dass sie immer die Filme prämieren, die auch zu der Zeit funktionieren, die in der Zeit, zu der Zeit wichtig sind. Heute ist es wahrscheinlich, dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein Film über Feminismus oder Gleichberechtigung sein, der prämiert wird. Deswegen spannend. Was ich eigentlich am absurdesten finde, ist, dass dieser ganze Film sich eigentlich nur entwickeln kann, weil der Colonel Nicholson da steht und sich nicht unterbuttern lässt von Saito und sagt, nee, in der Genfer Konvention steht das drin, dass wir nicht arbeiten müssen, wenn wir gefangen werden, und darauf bestehen wir. Wäre eingeknickt, dann hätten die wahrscheinlich sehr unmotiviert diese Brücke gebaut und hätten sie auch nicht fertig bekommen. Der Film wäre komplett anders ausgegangen. Deswegen die ehrliche Antwort von euch bitte, hättet ihr das durchgezogen, auch wenn die Waffe auf euch gerichtet worden wäre, und hättet gesagt, nee, die Genfer Konvention bringt mich jetzt hier durch? Oder hättet ihr gesagt, ja, okay, der meint es wahrscheinlich ernst, lass mal lieber machen, was er sagt?
Ich glaube, ich hätte gesagt, lass mal lieber machen, was er sagt.
Ja.
Also in jeder Ausbildung als Journalist, trotz Genfer Konvention, lernst du, dass du auf jeden Fall immer mitmachen sollst, niemals dich dagegen stellen, weil dann wirst du einfach abgeknallt sonst. Also ich glaube, ich hätte einfach gesagt, okay, ich baue diese Brücke halt halbarschig.
Ja,
auch Thilo, was du eben über die Foltermethoden erzählt hast, wenn man dann ein Wort dagegen sagt und dann so dermaßen gefoltert wird, wird es wahrscheinlich schwerer, als im Film dann noch seinen Kopf oben zu halten und weiter durchzuziehen. Also ich glaube auch, da würde man gebrochen werden.
Es ist jetzt auch nicht so, dass die von denen gefordert haben, bitte iss deine Kameraden auf und zünde Dörfer von umliegenden Menschen an, sondern bau uns eine Brücke. Ist jetzt auch moralisch jetzt nicht so schwierig, sich dafür zu entscheiden, eine Brücke zu bauen.
Ich dachte auch immer, was für eine komische, also wirklich bei der Genfer Konvention, was haben die denn da bitteschön getagt, dass das ein wichtiger Punkt war, dass wenn die gefangen werden, dann dürfen aber die Offiziere auf jeden Fall bloß nicht einen Finger krümmen. Irgendwie ganz absurd. Hast du dich schon mal auf die Genfer Konvention berufen müssen im Ausland, Thilo?
Nee, habe ich noch nicht. Was ich oft gemacht habe, ist irgendwie, ich habe mich auf die nie existierenden Regeln eines deutschen, also ich denke mir Regeln aus, was deutsche Journalisten dürfen. Damit ich irgendwo weiterkomme im Ausland. Da das sowieso keiner kontrollieren kann, kann ich es einfach behaupten. Aber soweit ist es glücklicherweise, und ich hoffe, dass es nie so weit kommt, dass ich mich auf irgendwelche Konventionen, die international abgestimmt wurden, einigen muss.
Aber da würde ich jetzt gerne mal ein Vorgeschmäcklere bekommen. Welche Regel hast du dir schon mal ausgedacht für den Notfall?
Dass ich mit meinem deutschen Presseausweis einfach in ein El salvadorianisches Gefängnis reingehen kann. Das hat auch funktioniert.
Ich finde,
wenn man es mit genug Selbstbewusstsein genau. sagt, dann
100%. Ja. Dafür schätze ich Thilo sehr, denn er ist das lebende Beispiel dafür, dass wenn man selbstbewusst Dinge angeht und also du hast ja jetzt wirklich echt viele Projekte, allein schon mit Uncovered hast du ja wirklich viel auf dem Deckel. Du drehst ja jetzt gerade die nächste Staffel, ne? Ich weiß nicht, was du erzählen darfst, aber du warst ja.
Ja, also genau, wir drehen die nächste Staffel. Also wir finalisieren gerade die Corona-Staffel. Also wir hatten mehrere Filme, die angefangen wurden, die aber nicht zu Ende gebracht werden konnten durch Corona. Und die beenden, wir machen gerade diese Filme, die wir sozusagen, die brachlagen jetzt 10 Monate, werden jetzt gerade zu Ende gemacht und dann bereiten wir die aktuelle Staffel vor.
Geil. Ungefähr Ausstrahlungszeitraum, kannst du es schon sagen?
Das darf ich, glaube ich, nicht sagen, aber man kann sich, glaube ich, ausrechnen, ja, wenn eine Staffel brach liegt und eine weitere produziert wird, kann man ungefähr erkennen, wann was kommt.
Okay.
Aber ja. Ich bin sehr froh. Also wir müssen natürlich unter den aktuellen Bedingungen produzieren und können dann eben demnach müssen unsere Themen, die wir finden, in Ländern möglich sein, die offen sind. So, das ist so, beziehungsweise wir haben mit bestimmten Ländern, wir haben auch mehrere große Projekte wieder, so ähnlich wie dieser wie der Rechtsextremismusfilm. Und da haben wir sind in bestimmten Ländern sind wir mittlerweile so gut vernetzt, dass wir sogar Sonderregelungen bekommen, um einzureisen.
Ach wow, stark. Ohne dass man einfach behauptet.
Also
wir dürfen das.
Ich habe bei
bestimmte, also wir haben zum Beispiel einen Film gemacht über den IS vor 2 Jahren, glaube ich. Komplett dieses letzte Jahr ist komplett so grob, ich kann überhaupt nicht mehr ausrechnen, wann irgendwas stattgefunden hat. Und unsere Verbindungen eben in den Irak oder nach Afghanistan sind eben sehr stabil, sehr, sehr gut bis zum Konsulat. Und deswegen kann man da immer mal wieder fragen, kriegen wir mit einer Sondergenehmigung und 5000 PCR-Tests dürfen wir dann einreisen und dann kriegt man das schon hin. Also ich war, glaube ich, auch am 22. Dezember war ich noch in Syrien.
Jesus. Und
bin dann schnell nach Hause.
Das heißt, mittlerweile hast du keine Nerven mehr in der Nasennebenhöhle, weil du schon so oft das Ding reinstecken musstest.
Ich wurde wirklich, also, und ich muss ganz ehrlich zugeben, während in Deutschland wir irgendwie verzweifeln an dieser, an wie kriegen wir unsere, das ist so lustig gewesen im Prinzip, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich erlebt habe. Also Deutschland, weißt du, Mallorca-Urlauber. Hm. Was machen wir mit denen? Du reist aus Syrien in den Irak wieder ein über eine wirklich sehr wackelige Grenze, die mit wenig Mitteln aufrechterhalten wird. Aber was gut funktioniert hat, war jeder Pupi, der über diese Grenze schreitet, kriegt einen Stab in die Nase geschoben und kriegt am Abend das Ergebnis eines PCR-Tests, ob er positiv oder negativ ist, ohne Diskussion.
Wow.
Und weißt du, wir diskutieren uns tot, wie kriegen wir jetzt eigentlich diese Mallorca-Urlaubende wieder zurück?
Bürokratie, so,
ja.
Ne?
Ja. Vielleicht sind das auch Gastarbeiter, die wir uns mal ins Land holen sollten, die auch da in den Bereichen bei Tests und bei Impfen bei uns nachhelfen können.
Oder wir brauchen einen Krieg in Deutschland, weil nämlich in Syrien einfach alle Ärzte an Corona sterben und die natürlich ein eigenes Interesse daran haben, dass ihre Ärzte nicht noch mehr sterben.
Good point.
Weil ein toter Arzt in Syrien ist auf jeden Fall nicht dramatischer, aber hat größere Konsequenzen als ein Arzt, der bei uns auf Intensivstationen landet. Als Patient, weil es gibt einfach keine Ärzte. Deswegen sind sie da, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger, was wiederum auch zeigt, in welcher, jetzt lustig wird der Filmpodcast doch wieder zu so einem anderen Podcast, was wiederum auch zeigt, dass in welcher bequemlichen Welt wir einfach noch Situationen uns noch befinden, dass wir unsere Sorgen eben sind, wie kriegen wir Urlauber gesund nach Deutschland und nicht, wie retten wir unsere Ärzte, damit unsere Ärzte nicht verrecken.
Was ist interessant zu hören, weil du bist jetzt gereist im letzten Jahr, wo eben viele Leute nicht gereist sind oder zu vielen Monaten nicht reisen konnten und ich finde jetzt, durch Corona entglobalisiert sich alles so ein bisschen. Das heißt, diese Ausblicke, die man da mal aufs Ausland hat, sind halt viel seltener. Und vor allen Dingen aktuell auf Corona bezogen, ist es halt wirklich interessant, was du da erzählst, wie das in anderen Ländern abläuft und was da eben auch funktioniert, was hier vielleicht eben nicht funktioniert.
Also wir haben diese Corona-Sachen, also ich war in der Ukraine, in Syrien und im Irak. Und es kommen jetzt noch weitere Länder, in die man reisen kann. Und wir dieses Corona-Thema thematisieren wir aber nicht. Also als wenn es normal wäre, so findet es in unserem Film statt. Also dass ich halt in einem Interview eine Maske aufhabe und sie dann absetze, nachdem ich eine Person getestet habe. Oder wir jetzt plötzlich Interviews, achso, und in Bukarest war ich noch, dass man halt draußen bei minus 10 Grad im Kreis läuft, weil man nicht sich in den Raum setzt. Also eher so findet es statt. Aber wir machen jetzt nicht aus jedem Land, und die Corona-Situation im Übrigen ist hier so. Weil ich glaube, das kann man auch nicht mehr hören. So, und will es auch nicht mehr so, sondern man sieht halt einfach so eine neue Normalität. Das ist dieses Wort von letztem Jahr. Und am Ende geht's auch. Also man kriegt es irgendwie auch hin, es nervt halt nur ultra.
Hast du eigentlich Angst, dass das Reisen für dich, also du reist ja aus beruflichen Gründen und auch privat total gerne, dass das ein riesengroßes Problem wird, wenn die Grenzen wieder alle offen sind, das sind sie ja zu großen Teilen, aber wenn das Reisen wieder erlaubt ist, zu großen Teilen, weil sich dann ja höchstwahrscheinlich jeder erstmal dazu entschließt, so hey, auch wenn ich noch nie der große Urlaubsreiser war, jetzt mache ich es, weil ich es wieder kann. Wie schätzt du das ein?
Ich sehe das nicht als Problem. Man darf auch nicht vergessen, dass diese internationalen Reisen sind zum Teil geschäftliche. Also die Großteil dieser internationalen Reisen sind geschäftliche Reisen. Sprich, ich habe das Gefühl, es wird eher weniger geschäftliche Reisen geben, weil viele festgestellt haben, man muss nicht mehr für 30 Minuten nach New York fliegen oder ich muss nicht mehr nach Frankfurt. Und diese Urlaubsreisen machen einen kleineren Anteil aus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, also es wird nicht schlimm werden und es wird aber auf jeden Fall einen riesigen Tourismus, also Schub wieder geben, weil dieses, was erstaunlich ist, dass wir, das Entwöhnen der Globalisierung funktioniert einfach nicht. Also die Leute haben ja eine große Sehnsucht, dass es wieder so weitergeht und ich glaube, die oberste Priorität ist das internationale Reisen. So, die Leute wollen wieder in die Welt und wollen wieder die Welt sehen. Und das kann man auch keinem übel nehmen. Es ist so, ich vermisse es auch. Also ich vermisse es eben zum Beispiel, sagen zu können, ich will irgendwie nach Island oder nach Japan, so privat. Ja. So, ich vermisse, dass es einfach nicht geht. Ich kann es nicht machen. Ich muss geimpft werden, damit ich es machen kann. Und ich stehe da auch auf keiner hohen Prioritätenliste oder so, aber ich hoffe, dass wir wirklich für unsere Arbeit eben im Juni geimpft werden können. Also es ist jetzt so ein ausgedachter Monat. So, ich habe keinen Termin für den Juni, aber ich hoffe, dass wir es ein bisschen auf die Reihe kriegen, geimpft zu werden.
Du bräuchtest eine schwangere Frau oder sowas. Ich habe einen Freund, der jetzt geimpft wird, Anfang 30, der jetzt einfach nur geimpft wird, nicht einfach nur, aber der geimpft wird, weil seine Frau schwanger ist, damit Risikopatientin ist und dann darf sich die ganze Familie impfen lassen. Also, falls du ein Lifehack brauchst, Thilo, schwangere Frau.
Ja, ich habe gehofft, dass mein Vater, der Diabetes hat, dass ich eine Mitimpfung bekomme, aber bekomme ich leider nicht.
Na gut, wir werden es weiter verfolgen. Ja.
Soll ich mal eine sehr, sehr mittelmäßige Überleitung zum Film zurückfinden?
Yes. Bitte?
Ich versuche jetzt eine, ich versuche es mal. Also es gibt jemanden, der hatte absolut gar keinen Bock auf Reisen, anders als wir drei gerade. Und das war Laurence Olivier, falls den noch jemand kennt. Der hat in Alfred Hitchcocks Rebecca mitgespielt. Den hatten wir auch vor ein paar Jahren, beziehungsweise in unserem Fall vor ein paar Wochen besprochen, den Film. Und der sollte nämlich, der sollte zuerst die Rolle des Colonel Nicholson spielen. Hat sich dann aber dagegen entschieden, weil er eben das Drehbuch gelesen hat und der eigenen Aussage nach hat er dann im Nachhinein gesagt, er hatte eben keinen Bock, sich durch den Dschungel in Sri Lanka zu kämpfen, je nachdem, wie es dann gedreht worden wäre, sondern hatte eben mehr Lust auf einen anderen Film, das war Der Prinz und die Tänzerin, weil da gab es eben Liebesszenen mit Marilyn Monroe und das hat ihn da irgendwie mehr angesprochen.
Warum wohl?
Aber ja, ich würde sagen, das war eine Top-Überleitung. Die war wirklich sehr elegant.
Der Gedanke.
Zu diesem Film, ich meine, letztendlich ist es, lustigerweise habe ich auch gelesen, es gilt auch nicht als Kriegsfilm, sondern eher als Abenteuerfilm. Das fand ich auch erstaunlich.
Es hätten auch zwei Filme. Ich glaube, heutzutage, wenn man ihn ausschlachten hätte wollen, hätte man zwei Filme draus gemacht. Also einmal die Phase, wo das Lager eingeführt wird und dann die zweite Phase, wo der Geflüchtete etabliert wird in den Vierer-Squad, der da die Suicide-Mission starten soll. Ich glaube, das war maßgeblich dafür verantwortlich, dass es dann nicht der Kriegsfilm ist, sondern eher vier Haudegen auf Mission, auch wenn das der Sache nicht gerecht wird.
Die laufen da ja auch endlos durch den Dschungel. Also für mich waren das wirklich, es war super schön. Und auch wenn ich mir vorstelle, wie die Leute da früher am Anfang des Farbfilms noch im Kino saßen und dann diese Landschaften gesehen haben, ist wahrscheinlich super toll. Aber gleichzeitig waren das für mich einfach zu viele Szenen, wie die einfach nur rumlaufen. Und ich kann mir auch vorstellen, daher kommt vielleicht der Abenteuerfilm. Aber ich wollte euch auch mal fragen, die Brücke ist ja hier am Ende eingestürzt. Im Buch ist die anscheinend nicht zerstört worden, auf dem der Film basiert. Was findet ihr, macht das für euch für einen Unterschied, ob die jetzt am Ende zerstört wurde oder nicht?
Also es ist schon die spannendste Szene.
Ja.
Und wenn sie jetzt am Ende nicht kaputt gegangen wäre, wäre ich, glaube ich, noch enttäuschter gewesen von diesem Film. Weil letztendlich ist es ja, weißt du so, ich glaube in den 60er, also diese Oscars, diese frühen Oscars des 20. Jahrhunderts, die wurden halt auch vergeben für so spektakuläre Effekte. Und einfach mal so eine echte Holzbrücke wegzuknallen und einen echten Zug in so einen Fluss fallen zu lassen, sieht schon spektakulär aus. Und dafür hat es sich dann auch gelohnt, diese 161 Minuten durchzuhalten, um sich das anzugucken. Also im Prinzip habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, so, ich will nur noch sehen, wie die Brücke kaputt geht. Ich will sehen, wie dieses verdammte Ding einfach in sich zusammenfällt. Weil es einfach, es ist ja auch krass. Also es ist einfach auch ein großes Gebäude. Es klingt jetzt, glaube ich, wenn man darüber redet, krasser, als es dann am Ende aussieht. Ja. Weil man denkt dann auch so an eine Golden Gate Bridge, aber es ist letztendlich nur eine Holzbrücke durch über einen Fluss. Aber es stürzt halt auch ein echter Zug ins Wasser.
Das schon.
Mhm. Es ist keine Michael Bay-Szene.
Nee, es ist Michael Bay von 1957.
Genau.
Und ich weiß.
Es wurde aber auch nie geklärt, wozu dieser Zug ist und wo der rüberfährt und wer in dem Zug sitzt. Und was war. Also es gab einen Schnitt auf den Zug und da hatte ich das Gefühl, das war ein Passagierzug.
Es war wohl ein bisschen wichtiger, es war ein Militärzug, weil General Saito hätte sich umbringen müssen am 12. Mai, wäre der Zug nicht fertiggestellt, wäre die Brücke nicht fertiggestellt worden. Es war eine Versorgungslinie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht und ich weiß nicht, ob das für mich spricht, aber ich hätte auch irgendwie gerne gesehen, dass es nicht funktioniert und dass General Saito am Ende ganz dramatisch Harakiri begehen muss. Harakiri bedeutet doch höchstwahrscheinlich Selbstmord, oder war das falsch eingesetzt,
ja,
oder?
Harakiri ist dieses mit einem kurzen Schwert, sich den Bauch aufzuschneiden in einem ganz spezifischen Muster.
Ah, ein Muster sogar? Also nicht einfach nur.
Ja, da gibt es richtige Anleitungen, wie man sich den Bauch richtig aufschneidet, dass du auch, dass alles schön rausfällt und du auch wirklich schön leidest.
Das ist aber sadistisch.
Kannst du aber auch nur einmal üben an dir selbst.
Ja.
Ey. Wusstet ihr, dass der Darsteller von Saito, der, ich glaube, Sessue Hayakawa oder ähnliches, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, der wollte sich auch mal umbringen und der wollte ein Seppuku begehen. Und das ist anscheinend so eine Art, wie Samurai sich früher umgebracht haben.
Das ist genau das.
Weil,
Seppuku ist auch, das ist genau diese Methode, die ich gerade meinte.
Das ist genau das?
Ja.
Ja. Ja, und das wollte der Darsteller auch machen, hat nicht geklappt, weil er bewusstlos wurde dabei. Und es lag irgendwie dran, dass er eben zur japanischen Marine wollte, das hatte aber eben nicht funktioniert. Und danach wollte er noch zen-buddhistischer Priester werden, das hat aber auch in der Kürze der Zeit nicht funktioniert. Da hat er dann in den USA Ökonomie studiert, bevor er dann auch in Amerika blieb, eben Schauspieler wurde. Den Rest der Story kennen wir. Und mit 77 ging es dann halt zurück und da ist er dann tatsächlich Zen-Priester geworden. Aber auch die Parallele zwischen Darsteller und Figuren, das ist manchmal tragisch, was man da alles findet.
Der ist ja, ich glaube, ich habe auch gelesen zu ihm, dass er sagt, dass die Rolle in diesem Film für ihn die wichtigste und beste Rolle war, die er je gespielt hat.
Hm.
Was ich irgendwie auch erstaunlich finde, weil jetzt sein Spiel jetzt nicht sonderlich auffällig war, sondern er stand eigentlich immer nur wütend irgendwo rum und ist irgendwie wütend irgendwo runtergelaufen oder wütend die Brücke entlang gelaufen. Was mich aber total verwirrt hat, war dieser amerikanische Pin-Up-Kalender.
Ja.
Wo hatte der den eigentlich her?
Und was sollte der in dem Film?
Und warum ist der so überhaupt nicht vergammelt bei 99% Luftfeuchtigkeit im Urwald?
Der wird sich die Gegenstände schön abknöpfen bei seinen englischen Gefangenen, die ihm wichtig sind.
Ja, aber wer schleppt denn da irgendwie so einen riesigen Pin-Up-Kalender mit durch den Urwald?
Es gab damals kein Smartphone mit Pornhub, Thilo, da gab es halt einen Pin-Up-Kalender.
Schön so ein A3 Pin-Up-Kalender, irgendwie nichts dabei, Malaria und ein Pin-Up-Kalender.
Prioritäten.
Der wird auch so richtig lange gezeigt, wo man sich auch denkt, was soll das jetzt schon wieder? Soll das jetzt irgendwie wieder zeigen, guck mal, westliche Kultur, selbst er hat da irgendwie was hängen, was er anscheinend ganz toll findet. Das ist eigenartig.
Und als würde irgendwie so ein japanischer General, die nun wirklich die Bürokraten der Bürokratinnen sind, in diesem Kalender diesen 12. Mai mit so einem roten Stift zu einkreisen, wie in so einer Simpsons-Folge.
Da habe ich Geburtstag.
Leute, Teil dieses Podcasts ist auch immer, dass wir unseren Gast in ein kleines Quiz reinschmeißen. Thilo, du darfst in diesem Fall gegen Philipp antreten, in fünf kleinen spezifischen Fragen. Ich merke, du bist extrem gut vorbereitet, deswegen merke ich schon, dass Philipp extrem Bammel hat.
Ja, Spoiler, ich habe die letzten beiden Male verloren. Das haben wir bisher zweimal.
Also ein Quiz zu dem Film oder ein generelles Filmquiz?
Ein generelles Quiz, Allgemeinquiz. Einfach so über die Wahlen gerade und über dein Lieblingsessen. Nein, über den Film. Und ein paar Seitenstränge dazu. Ich muss mal kurz gerade noch umdenken, weil zwei der fünf Fragen hast du einfach schon beantwortet, Thilo, in deiner Info-Arie. Deswegen, okay, Frage Nummer 1. Seid ihr bereit?
Ladies and Gentlemen,
let's start the quiz.
Was musste getan werden von Regisseur David Lean, weil er nicht genug Cast-Mitglieder für die britische Armee zusammenbekommen hat?
Er hat Sri Lanka, Menschen, die in Sri Lanka leben, gecastet und auch weiß geschminkt, damit sie aussehen wie britische Soldaten.
Very. White ja, okay, ich glaube, wir haben beide IMDb durchgeklickt. Aber sehr stark.
Ja, und, ich habe es nicht gelesen.
Ich finde, du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass der Film ja auch ein bisschen rassistisch ist. Und so white-facing, ich kenne das bisher nur, also ich kenne das nur aus dem Film White Chicks so richtig. Das ist ja ein sehr lustiger Film. Bis vor ein paar Jahren, der ist ja auch nicht mehr politisch korrekt, aber eigentlich auch völlig verrückt. So in so einem ernsten Film, dass man da die Leute weiß anmalt und
ist nicht Hollywood irgendwie ein Meister im wir machen uns, ich muss immer an die Mongolen bei Indiana Jones denken.
Ja.
Was, die einfach so mies auf Mongolen geschminkt sind, wo du so denkst, so, Alter, das muss doch auch damals schon aufgefallen sein, dass irgendwie mit Klebstoff die Augenlider irgendwie runtergeklebt wurden und das so einfach echt blöd aussieht.
Das ist wahrscheinlich wie immer so, wenn man einen strengen Chef hat und dann so viel Angst hat und sich niemand traut, was zu sagen und das dann einfach so durchrutscht.
Ja, aber interessant ist natürlich auch, dass Whitefacing aus Geiz ist natürlich nochmal was anderes als Blackfacing aus Rassismusgründen, dass du keine schwarzen Schauspieler hast.
Ja, that's right, ja.
Weil es war ja reiner Geiz, dass sie nicht noch mehr britische Soldaten-Schauspieler mit auf diese Insel genommen haben.
Das Geld steckt in der
Brücke. Es waren ja gefühlt auch relativ wenige, ne? Wenn man sich mal durchliest, dass dann echt, ich glaube, 180.000 asiatische Zwangsarbeiter mitgebaut haben, 60.000 Kriegsgefangene. Jetzt nicht an der Brücke, sondern an der Bahnstrecke insgesamt. Mhm. Und dann sich den Film nochmal in Erinnerung ruft, dann denkt man, doch irgendwie haben da schon noch ein paar Leute gefehlt. Also da macht es Sinn, dass die vielleicht auch währenddessen nochmal gedacht haben, wir brauchen da mehr Leute. Das sieht irgendwie nicht authentisch aus.
Ja.
Frage Nummer 2.
So, ich schreibe das mal auf, das ist ein Punkt für dich, weil das hätte ich nicht erraten.
Frage Nummer 2 von 5. Gedreht wurde ja in Burma, nee, Moment, die Geschichte hat in Burma gespielt, heute Myanmar, und gedreht wurde auf Sri Lanka. Wie lange dauert es? Wie viele Kilometer liegen zwischen Sri Lanka und Myanmar auf dem schnellsten Wege?
Ach, da muss man schätzt. Überlegen. 3.500 Meilen.
Kilo, okay, das musst du kurz auf Kilometer sagen, weil bei Meilen bin ich nicht so.
Ich würde sagen, also zwischen 3.000 und 5.000 Kilometer.
Okay.
Zwischen 2.000 und 3.500 Kilometer.
2 und 3, dann sage ich über 3.000.
Ja, genau, Thilo, wieder ein Punkt. Es sind genau, also höchstwahrscheinlich genau 2.191 Kilometer. Puh. Also auch immer interessant, wenn man.
Hätte ich aber echt weiter gedacht. Ja, aber
frage mich auch, wieso haben die nicht, also klar, es wird genug Produktionsgründe gehabt haben, aber hättest du eigentlich auch nach Thailand oder nach Myanmar fliegen können und ein bisschen näher am Geschehen drehen können?
Das haben sie ja nicht gemacht, weil dieser Fluss Kwai hier in Thailand, weil der so ein Rinnsal nur war. Sie wollten es ursprünglich ja am Originalort drehen, haben sie aber nicht gemacht. Alter, ich bin voll der Streber-Klugscheißer.
Super.
Und sie haben sich dann dagegen entschieden, weil eben das nur so eine Pfütze war und das war dann nicht spektakulär genug, deswegen brauchten sie einen schöneren Fluss.
Aber man kann da ganz schöne Touri-Fahrten hinmachen in Thailand und es sieht wirklich nicht spektakulär aus. Sie haben dann ein Schild aufgebaut, die haben den Fluss auch umbenannt, denn eigentlich war der Hintergrund ja ganz anders. Also diese Brücke, das ist ein ganz großes Missverständnis in Thailand. Der überbrückte Fluss dort heißt Mekong. Und die Eisenbahnlinie führt aber größtenteils am Kwai Noi entlang. Und in den 60er Jahren wurde dann auch dieser Flussübergang Kwai Yai genannt, weshalb dann die Brücke endlich auch dementsprechend umbenannt werden konnte, aus Touri-Gründen. Sehr gut, Thiele.
Ich glaube, da steht auch jeden Tag ein Typ drauf, der diesen bekannten Colonel Boogie March spielt. Und der irgendwie gesagt hat, ja, man steht da gut, man kann da sich gut entspannen. Und dann spielt er es jeden Tag auf dem Wasser, schwimmen da, glaube ich, ein paar Restaurants rum. Also es ist schon ein Touri-Spot geworden auch.
Das ist eine sehr gute Überleitung gewesen, denn die nächste Frage ist, welcher Song sollte ursprünglich gespielt werden anstatt des Colonel Boogie Marchs?
Oh, das weiß ich auch nicht.
Auch ein Soldatenlied muss ja, ne, aber oder wo meinst du denn? Den die am Anfang pfeifen oder dann im Abspann? Da wird er, glaube ich, auch nochmal gespielt. Ja, da muss
ihn pfeifen. Ist aber auch eine Fangfrage, mehr oder weniger.
Ich glaube, der gleiche Song, aber halt, die sollten es eigentlich singen, nicht pfeifen, aber, also ich hatte zumindest gelesen, dass die das eigentlich singen wollten und da gab es eine Strophe, die war quasi, als Parodie wurde da Hitler irgendwie eingebracht, wo irgendwie gesungen wird, er hat nur ein Ei und das wurde dann aber eben rausgenommen, weshalb die nicht gesungen haben, sondern gepfiffen, weil das eben dann doch ein bisschen zu viel für so einen großen Hollywood-Blockbuster gewesen wäre.
Das lasse ich auf jeden Fall zählen. Das war ein harter kämpfender Punkt. Es gibt die Parodie von dem Song, der heißt Hitler has only got one ball. Und der war einfach deutlich zu vulgär. Aber den Song haben sie richtig schön in der Serie The Man in the High Castle eingeflochten. Hab die Serie nicht gesehen, aber der Clip auf YouTube ist echt sehr, sehr cool. Und der Song, sehr witzig. Ich glaube, es ist gar nicht immer nur so unlustig gewesen im Militär.
Hitler has only got one ball. Goring has two, but very small. Himmler is rather similar. But poor old Goebbels has no balls at all.
2-1, stark.
Komm, eine
okay, noch. Das Problem ist, ihr seid super smart hier, dass ihr schon alles beantwortet habt. Aber okay, dann machen wir eine finale Frage. Wer von euch beiden kann die Titelmelodie schöner pfeifen?
Kann ich nicht.
Ich kann die gar nicht mehr. Also wenn ich die höre, sage ich sofort, kenne ich, aber ich kriege die jetzt nicht in den Kopf, ohne die zu hören.
Ich dachte, du kannst voll gut pfeifen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass bei Philipp weiß ich, dass er gut pfeifen kann, und bei dir wusste ich aus irgendeinem Grund, oder hatte ich im Kopf, dass du gut pfeifen kannst, Thilo.
Ich kann pfeifen, aber ich könnte jetzt nicht die Melodie pfeifen. Also ich kann sogar, ich kann so Berlin pfeifen mit zwei Fingern und mit sogar so, wie so ein Fußballtrainer kann ich pfeifen, und ich kann aber auch, aber die Melodie könnte ich jetzt nicht nochmal pfeifen.
Okay.
Ich hab halt bei sowas immer sofort, wenn es Kriegsfilme gibt, wo irgendwie eine markante Melodie, die man kennt, im Hintergrund die ganze Zeit gespielt wird, dann ist es halt tendenziell, wenn Frankreich vorkommt, immer die französische Nationalhymne. Das heißt, wenn du sowas fragst, habe ich halt im Kopf. Aber das ist es wohl nicht.
Ja, okay, kriegt beide keinen Punkt. Aber das fand ich auch krass, dass diese Titelmusik in 10 Tagen geschrieben wurde. Also Malcolm Arnold wurde relativ kurzfristig angefragt, dass er das noch kurz reinhauen soll in die Notenblätter, und hat das in 10 Tagen irgendwie hingezaubert. Und ich finde, das ist fast schon, also eins der Top 3 Gimmicks dieses Films, dieser Song. Ich bin auch extrem schlecht mit Melodien, deswegen kriege ich es jetzt nicht raus. Wir spielen die hier ein. Aber ich musste sehr schmunzeln, als die gepfiffen wurde, als die Gefangenen ins Lager marschiert sind. Ein sehr ikonischer Moment. Mhm.
Hatte auch wieder so was Stolzes, ne? Also man hatte irgendwie das Gefühl, die haben halt jetzt kein Orchester, die haben keine Instrumente dabei, aber wie die pfeifend da reinlaufen, so reduziert, hat man direkt das Gefühl, die sind so stolz, dass in deren Kopf ist es quasi ein orchestraler Score. Und im nächsten Moment setzt ja dann das Orchester quasi auch aus dem Off an. Also dieses Pfeifen geht in so eine Orchestermusik über. Und das war schon ein starker Start in den Film. Und er hat schon so viel gezeigt, obwohl es eben nur Musik war und noch kein einziges Wort geredet wurde. Also davor wurden natürlich schon Worte geredet, aber
während dieser Szene ungefähr gefühlt nicht. So ein 40-minütiger Dialog zwischen den verbliebenen Gefangenen, also zwischen denen, die noch in dem Lager sind. Da wurde sehr lange darüber geredet. Worüber wurde da eigentlich geredet? Es wurde einfach sehr viel besprochen in diesem Film.
Wie schlimm es da ist, wie viele krank werden, obwohl man das gar nicht sieht. Aber
ja, weil eigentlich sah es so ein bisschen aus wie so jeder zweite thailändische Urlauber. Ne? Schön gehüllt, gebräunt, lagen sie da in dieser Bambushütte und unterhielten sich mit schön eingezogenem Bauch und so 60er-Jahre-Männermuckis darüber, wie schrecklich das hier eigentlich ist.
Okay, ich merke schon, falls wir diesen Podcast nochmal von vorne anfangen sollten, wenn wir durch sind, dann werden wir dich, Thilo, bei diesem Film nicht nochmal fragen, ob du ihn sehen
willst. Der ist echt nicht, ich gucke ihn auf jeden Fall, glaube ich, nicht nochmal. Er ist auf gar keinen Fall ein schlechter Film, aber man ist halt einfach auch echt versaut durch die Sehgewohnheiten, wie ein Film zu erzählen. Ich habe die Akte nicht verstanden, das war irgendwie kein 3-Akter, das war, glaube ich, ein 5-Akter. Du hattest irgendwie keine Exposition, also es war so ganz viel, woran man sich erstmal wieder gewöhnen musste, dass dieser Film ist eben anders erzählt als moderne Filme.
Aber ja, lustig, weil wir gucken alle 2 Wochen sowas, und ich hatte schon das Gefühl, da passiert ja eigentlich recht viel, und war dann anders als du, klar, das Ende war cool, aber in der zweiten Hälfte ein bisschen gelangweilt, weil dann ist für mich nichts mehr passiert, aber vorher dachte ich mir noch so, mal ein flotter Film, der recht lang erzählt ist, wobei wir vor 4 Wochen jetzt, glaube ich, haben wir einen Film gesehen, das war der kürzeste Oscar-Film, den es bis heute gibt, und der war eben übliche Länge 90 Minuten. Also von der Filmlänge her ist es üblich, und da ist es ja teilweise schon echt schwierig, wie füllt man eigentlich so viele Filmminuten mit Inhalt, der dann nicht nach meinetwegen 1,5 Stunden sich dann mal so ein kleines bisschen zieht, und da war es bei dem Film schon vorbei.
Explosion, einfach Explosion reinbauen.
Yes, genau das machen wir jetzt. Wir lassen ein paar Explosionen im Hintergrund abspielen, während wir dich verabschieden, Thilo.
Na, stopp. Du, hier, ich muss auch noch 2 Quizfragen stellen.
Ah, okay.
Weil Kevin hat mich, glaube ich, ein paar Stunden vorher nochmal angeschrieben, hat gesagt, such mal ein paar Quizfragen raus. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Ich habe aber gerade eine spontane zu einem Fact, den ich mir aufgeschrieben habe. Und der passt zu dem Lied, über das wir gerade geredet haben, das Titellied, also der Colonel Boogie March. Der ist in Deutschland unter den Top 100 der meistverkauften kauften Singles.
What?
Bis heute. Ratet mal, welchen Platz der einnimmt. Zumindest Quelle Wikipedia.
Verkauft?
Also. Laut Wikipedia.
Verkauft?
Das ist so der eine
meistverkauften Singles.
Ich würde sagen Platz 14.
Ja, wenn du so fragst, extrem weit vorne. 7.
2. Es ist Platz 2.
Irre.
Krass. Ja gut, du lässt uns...
Dadurch, dass in Westdeutschland keiner irgendwie so richtig mit dem Krieg abgeschlossen hat, hat man sich halt einfach so Militärmusikmärsche noch damals zu Hause angehört und davon geträumt, wieder bald im Militär mitkämpfen zu können.
Ja, man fragt sich wirklich, warum. Warum hört man sich das an? Aber andere Frage, die ist komplett off-topic eigentlich, denn es gibt eine Szene, wo der Film einmal mehr eben betont, wie stolz die Engländer sind. Das ist nämlich als Commander Colonel Saito langsam anfängt, angewiesen zu sein auf die Engländer, weil ihm die Zeit mit der Brücke ausgeht. Da kommen einmal Commander Shears und seine ganzen Offiziere besuchen eben Colonel Saito in seinem Kommandantenhaus. Und das Erste, was sie machen, ist erstmal einen Tee bestellen. Bei Colonel Saito, als ob der halt ein Kellner wäre. So die gute englische Tea Time. Und da habe ich mich gefragt, ist das wirklich Überlegenheit oder... Tilo, vielleicht weißt du das, oder gibt es in Japan nicht auch eine sehr, sehr große Teekultur, sodass man als Engländer sich gar nicht mal so toll fühlen muss, wenn man zum Japaner geht und dann sagt, ja, ich mache jetzt Tea-Time, wir bestellen jetzt erstmal Tee.
Es gibt in Japan eine große Teekultur, die aber ganz anders funktioniert als die britische. Also die, das ist so eine Teezeremonie, die irgendwie so zwischen 3 und 7 Stunden dauert. Und dann eben diese kleinen Kännchen und der grüne Tee als sehr besonderer Tee. Also aber es gibt dieses... Es wäre eher, sie hätten so ein Bierhumpen sich bestellen müssen. Das wäre dann eher das männerjapanische Ding. Also es gibt jetzt nicht, dass Männer in Japan sich zum Tee saufen um 17 Uhr treffen, sondern das ist eher so ein gesellschaftliches Event. Das ist, glaube ich,
auch interessant.
Ja.
Das macht dann auch Sinn, weil ich streiche dann die Frage, weil wir gerade schon drüber reden. Das macht aber Sinn, weil in den Top 10 der Teekonsumenten weltweit kommt Japan gar nicht vor, aber Großbritannien belegt halt Platz 9 und die konsumieren 1,2 Kilogramm Tee pro Person pro Jahr. Ich glaube, das war 2019, von da sind die Daten. Aber Japan ist unter den größten Teeproduzenten. Ich glaube auch Platz 10 oder ähnliches. Und ich fand es aber ganz interessant, dass es in Japan ja anscheinend als dekadent gilt, wenn man Tee nur einmal nutzt, sondern man gießt ihn immer wieder auf, dass das eben üblich ist. Und dann macht es ja Sinn, dass der Teekonsum in Kilogramm gar nicht mal so hoch ist, wenn immer wieder neu aufgegossen wird, während in England, das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich Teebeutel oder wenn es auch keine Beutel sind, der Tee immer wieder entfernt wird und dann neuer Tee neu aufgießen.
Also du, was du in Japan bekommst, ist halt immer, du kriegst halt immer beim Essen grünen Tee, so. Aber das ist eben was anderes, das ist ein Erfrischungsgetränk, das ist nicht dieses eben, man trifft sich so wie die Engländer um 17 Uhr und isst Sandwiches mit Gurke. Oder du hast eben diese Teezeremonie, die wirklich keinen Spaß macht, weil man auch die ganze Zeit auf den Knien sitzt. Und das ist irgendwas, irgendwie ein sehr ordentliches Event ist und nicht einfach mal jeden Tag zu machen ist.
Zumindest auf dem Kissen, auf Knien oder
auf
dem kalten Boden?
Kommt drauf an. Also du sitzt ja immer auf diesen Tatami-Matten. Und also kalt ist es dann auch, aber ich finde in Japan Knien einfach ultra unbequem. Immer dieses, man kennt es, glaube ich, von diesen Samurai-Bildern, dieses, dass du mit geschlossenen Beinen beide Knie nebeneinander, mit geradem Rücken sitzt du voreinander, die Hände im Schoß. Das ist so, da kann ich 3 Minuten kann ich so sitzen. Zum Beispiel, oder wie jetzt auch in Südostasien, dieses Hocken. Ich kann, glaube ich, genau 2 Minuten hocken und dann falle ich um.
Aber das ist ja eine zutiefst menschliche Position eigentlich. Also wir sollten ja auch eigentlich alle zu Hause so einen Klohocker haben, weil es eine ganz unnatürliche Position ist, mit angewinkelten Beinen auf dem Pott zu sitzen. Man sollte ja eigentlich in dieser Squat, in dieser Kniebeugeposition sitzen. Also vielleicht mal trainieren beim Tee trinken.
Vielleicht mal trainieren beim Kacken.
Oder vielleicht, mein Klo ist jetzt nicht so niedrig wie deins dann. Da muss man sich mal ein Schlumpfklo.
Kevin, bitte ein Bild für Instagram für den Channel von deiner Toilette. Damit man auch ein bisschen Trivias zum Podcast hat. Ja, Off-Topic
Mega,
Ende.
Dann haben wir sogar noch einen Lifehack zum Ende, den Tee einfach mal ein paar Mal öfters aufgießen, dann spart man noch ein paar Beutel im Jahr. Tilo, jetzt aber das Feuerwerk im Hintergrund, die Brückenexplosion im Hintergrund hier, die wir gerade einspielen. Vielen Dank, dass du Gast warst, dass du dir Zeit genommen hast und noch viel mehr. Vielleicht hast du noch mal Bock, in den 80er, 90ern, in den 2000er Jahren bei einem Film dabei zu sein.
Gerne. Da kann man, glaube ich, auch ein bisschen mehr erzählen, weil man einfach auch mehr über die Zeit weiß und wie sie es anfühlt. Aber es war auf jeden Fall gut. Ich hätte diesen Film ohne euch nicht geguckt. Deswegen kann ich nur dankbar sein.
When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Taller than the tallest trees, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes, if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. All the way through the good or lean years, and for all the in-between years, come what may, who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. Love you, it's for sure I'm going.